Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit. Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein.
Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Wir, das sind übrigens
Tom,
Erik,
Dasha
und Jos.
Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
Dort entwickeln wir gemeinsam mit 5 Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur Podcast-Folge über Privatsphäre und Mündigkeit. Wir sind Jos und Tom und leiten euch heute durch die Welt der digitalen Jugendarbeit.
Heute haben wir Lisa eingeladen, um den von uns ausgearbeiteten 4. Kompetenzbereich Privatsphäre und Mündigkeit zu besprechen. Lisa, in den digitalen Sphären besser bekannt als Lislis, studierte Webdesign und Entwicklung und arbeitet heute als Webdeveloperin und Creative Technologist. Hi Lislis.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Lislis Hauptaugenmerk ist der Umgang mit Technologie auf individueller, aber auch gesellschaftlicher Ebene. Hierfür bringt sie ihre Erfahrung aus der Software- und Videospielentwicklung mit in die Arbeit rund um Open Data und Open Source. Lislis ist außerdem Mitglied des feministischen HackerInnen-Kollektivs Heart of Code, in welchem unter anderem Krypto-Partys als dezentral organisierte Workshops stattfinden.
Und wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen über dich recherchiert und sind dabei auf das Projekt Datenschule der Open Knowledge Foundation, also der OKF abgekürzt, gestoßen, an dem du mitgewirkt hast. Dazu muss gesagt werden, dass die OKF auch eine unserer Partnerinnen war, mit der wir in Zusammenarbeit dieses Curriculum, was jetzt auch gerade vor dir liegt, hochgezogen haben. Und magst du uns vielleicht gleich im Anschluss mal ein bisschen was zu dem Projekt erzählen? Worum ging es denn da genau?
Datenschule hat eigentlich den super coolen Anspruch zu sagen, okay, heutzutage ist es total wichtig, mit Technologien umzugehen. Sie sind auch einfach überall um uns herum, aber wenige Leute haben wirklich, wir haben sie ja einfach Datenkompetenzen genannt, also nicht nur so KonsumentInnen zu sein, sondern auch zu verstehen, wo kommen Daten her. Sie fallen ja nicht einfach so von Bäumen, sondern sie werden ja von meistens halt Firmen oder Institutionen gesammelt. Und das schon in dem ersten Schritt können so ganz viele Fragen gestellt werden, die halt irgendwie sehr viel Auswirkungen auf Daten an sich haben und auch dann auf die Endprodukte, die mit diesen Daten erzeugt werden. Und bei Datenschule ging es darum, dass wir sozusagen in Hands-on-Workshops eben Kompetenzen vermitteln, um eben genau die richtigen Fragen zu stellen und eben dann aber auch zu vermitteln, wie geht man mit den Daten um, also wie sammle ich selbst Daten, dass ich dann vernünftige Ergebnisse zu meinen Fragestellungen rauskriege oder wo finde ich offene Daten zu den Themen, die mich interessieren und wie, genau, also einfach so von grundlegender Statistik bis hin zur Visualisierung und halt alle möglichen Fragen und Kompetenzen, die in dem ganzen weiten Feld von Daten auftauchen, das so ein bisschen veranschaulich zu machen und auch zu sagen, so, das ist ein wichtiger, auch so gesellschaftlicher Skill, eben wie auch so zu wissen, wie man Müll trennt quasi.
Voll. Finde ich richtig spannend. Klingt mega gut. Und ich glaube, da bin ich auch nicht so fit, wie ich gerne wäre. Ich habe auch gerade noch, ich hatte ja vorhin von den Krypto-Partys erzählt, beziehungsweise erwähnt. Aber jetzt fragen sich bestimmt die ZuhörerInnen, was genau ist denn das? Das klingt cool, aber was genau macht ihr da?
Ja, das ist immer so, okay, wo ist die Party in Krypto-Party? Krypto-Party als Format gibt es so seit grob 2012. Los ging das Ganze in Australien, wo die damalige Regierung auf die Idee gekommen ist, man könnte ja massenhaft einfach E-Mails der Leute mitlesen, um eben, also der Vorwand war natürlich, um so Kriminalität und illegale Sachen frühzeitig zu erkennen. Und die Hacker-Szene in Australien war aber dann so, Moment, privatsphäremäßig geht das mal überhaupt nicht. Und die Idee war dann zu sagen, okay, bevor sie jetzt anfangen, unsere E-Mails zu lesen, müssen wir einfach all unseren Familien und Freunden beibringen, wie man E-Mails verschlüsselt, weil dann kann auch die Regierung das nicht mitlesen.
Mega.
Genau, und das Format, das sie sich ausgedacht haben, war eine Krypto-Party, eben in einer lockeren Umgebung, gerne auch bei einem Bier oder anderen Getränken, eben zu sagen, okay, hands on, wir installieren dir jetzt Software und zeigen, wie das funktioniert. Und ich finde es interessant, weil genau dieses Grundszenario von ja, State Actors, also so Regierungen, die denken so, ich muss mal irgendwie in die Kommunikation meiner Bürgerinnen und Bürger reingucken, ist ja was, das uns bis heute beschäftigt, weil das ja immer wieder mal wieder auftaucht. Und überhaupt dieser Anspruch mit, okay, meine eigene Privatsphäre ist halt immer noch so Arbeit, die ich reinstecken muss in das Ganze und mir das beibringen muss, was, auf was muss ich achten, was für Tools gibt es. Und seitdem gibt es CryptoParty, das war erfolgreich, es ging um die ganze Welt. Ich glaube, in Berlin machen wir, glaube ich, seit 2014 relativ, oder in den Anfängen, ich glaube, zweimonatlich, dann hatten wir so Hochphasen, wo es dann fast wöchentlich welche stattfand und bis heute finden sie statt. Und jetzt als Teil der Heart of Code machen wir eben auch speziell FNTI-Krypto-Partys, wo ich jetzt, also das ist so der, mein Hauptaugenmerk auch gerade noch, die okay. zu organisieren.
Ja, aber es ist wirklich sehr spannend. Das heißt, der Ursprung liegt in Australien und da wurde der erste Grundstein für die Krypto-Partys gesetzt, so wie man sie heute kennt. Warst du denn schon mal in Australien?
Nein.
Schade. Ja, ich nehme mich auch nicht, aber ich würde sehr gerne irgendwann mal nach Australien wollen. Okay. Dann würden wir mal weiter thematisch einsteigen. Also eigentlich sind wir thematisch schon mittendrin. Es geht um Daten und das Wort Daten wird uns, glaube ich, jetzt in dieser ganzen Folge durchgehend begleiten. Und um den Nagel so ein bisschen mal auf den Kopf zu treffen, warum erachtest du denn Privatsphäre und Mündigkeit im digitalen Raum als wichtig?
Die Megafrage.
Die Megafrage, ja. Mit der fangen wir an.
Die ist auch ganz kurz und klein und übersichtlich. Genau. Tatsächlich ist das eine super spannende Frage, weil wenn man sie ein bisschen runterbricht, ist es auch die Frage, die auf CryptoParty auch oft gestellt wird, ist so, lustigerweise von Leuten, die dann auch schon da sind, ist die Frage mit so, warum sollte ich mich dafür interessieren? Ne? Also so, ich habe ja nichts zu verbergen, ist so, alle anderen sind interessanter als ich und bis hin zu, man kann ja eh nichts machen. So. Also wenn ich mich digital im digitalen Raum bewegen will, dann bezahle ich quasi da schon mit meinen Daten dafür. Und ich finde, alle diese Ansätze sind so super spannend, weil es ist so, es sagt dann total viel über die, wie Menschen über ihre Rechte und über so Grenzen ihrer eigenen Persönlichkeit auch irgendwie so nachdenken. Weil ich glaube, so ganz viel ist auch dieses, dass digital oder das Digitale noch nicht so wirklich akzeptiert wird als was, was echt ist oder real ist. Gerade eben auch bei Leuten, die ich sag mal, jetzt in der Politik sitzen und in der Macht sitzen, die einer anderen Generation noch angehören, die das vielleicht noch nicht so wichtig sehen wie Jugendliche, die jetzt sehr früh damit anfangen, sich eben digital zu, oder online zu bewegen und da ganz andere Erfahrungen machen als sie. So für mich, also ich habe so ein paar Punkte für mich, warum mir das wichtig ist und auch so wichtig, dass ich eben angefangen habe, Workshops darüber zu geben, um das halt auch weiter zu vermitteln. Und ich glaube, für mich vor allem ist dieses so, es ist halt einfach ein Recht auf Privatsphäre, das besteht einfach. Es ist Teil der Menschenrechte, so wie man halt ein Recht auf Privatsphäre. Und das kann jetzt halt auch sein, also so, ich will ja auch nicht, also anders gesagt, wenn ich im Café sitze und jemand kommt mir zu nah und man merkt so, die Person hört mir irgendwie zu, wenn ich mit Freundinnen über irgendwelche Dinge rede, würde ich halt auch sagen so, Entschuldigung, das ist ein privates Gespräch. Und dann hat man die Erwartung, dass die Person dann halt das respektiert und dann weggeht. Und das passierte bei online halt nicht. Also dieses so, gerade dieses, weil im Privaten sehr viele wichtige, auch demokratisch und gesellschaftliche Prozesse halt stattfinden mit so, ich tausche mich aus mit Leuten, denen ich vertraue, bevor ich dann irgendwas, ja, wiederum darauf reagiere, was organisiere oder halt mich auch gewisse andere Entscheidungen treffe, ist ganz wichtig, sich im Privaten zu informieren und sich da Meinungen zu bilden. Und das wird gerade so, man sieht es ja auch sozialen oder auf den sozialen Plattformen sehr häufig, dass diese Privatheit massiv beeinflusst wird, einfach wenn man diese privaten Räume nicht hat. Man wird ja also quasi bombardiert von verschiedenen Akteuren, die versuchen, da ihre Meinungen reinzubringen, um eben genau diese Meinungsbildung schon früh zu manipulieren, habe ich schon gesagt. Ja. Ich finde das super gruselig. Ich bin deswegen auch kaum noch auf, also eigentlich gar nicht mehr auf sozialen Medien, die zu, also Privatorganisationen gehören. Das war so ein großes Ding. Und halt auch wirklich dieses, dieses Verständnis von, das sind Grenzen, die ich setzen möchte, zu was gebe ich preis und zu welchem Preis bin ich halt dann auch gewillt, so Sachen dann zu benutzen als Online-Dienste. Und wenn ich halt genau weiß, was wird da hinten gemacht, also so mit dem ich habe das ganz oft mit verschiedenen anderen aktivistischen Gruppen, dass man eben sagt, okay, das Projekt startet mit, es wird eine Gmail-Adresse als die Projektadresse registriert und dann fängt es an mit so, ja, können wir vielleicht einen anderen Mail-Provider benutzen, weil gerade wenn es um politische Arbeit geht, ist es halt schon so, habe ich da schon so Bauchschmerzen dabei, aber es ist schon, dass die, der ganze, oder halt diese, fällt mir das deutsche Wort nicht ein, die ganze Convenience, also so alles, was so einfach dann dazukommt, Google Docs und alles, ist halt dann alles da und viele Leute oder halt auch am
aktivistischen. Es ist einfacher.
Es ist so viel einfacher und ich denke mir so, warum ist das so einfach? Es ist wirklich so, wie wenn man so reingelockt wird und dann gar nicht mehr wieder rauskommt, wenn man dann sagt zu einem Punkt mit so, okay, jetzt wird's heikel, wir würden das eigentlich gerne da rausziehen und dann bricht so die ganze Projektinfrastruktur fast zusammen. und das aber auch, das sind so Sachen, wo ich denke so,
Da
müsste was gemacht werden und ich will halt sagen so, zu diesem Punkt möchte ich dann sagen so, ich will, ich bin bereit halt, ich brauche eine E-Mail und ich muss halt irgendwie dann Geld dafür bezahlen, aber ich will halt nicht, dass halt unter anderem, also genau, dass halt E-Mails mitgelesen werden, um Profile von mir zu erstellt werden oder jetzt auch der neue Trend, KI damit trainiert wird. Genau.
Ja, sieht man auf jeden Fall, Die Relevanz, die du meintest.
Du brennst für das Thema, das merkt man.
Ja, ja, aber auch, was du meintest mit dem Eingriff in der Privatsphäre, so nur weil ich es nicht direkt sehe, so, du hattest ja das Beispiel mit dem Café und im Internet sieht man das ja quasi, oder hat man, wird man nicht immer daran erinnert, dass eben da gerade jemand in der Metapher neben einem steht und das Gespräch mithört. Und genau, aber nur weil man das nicht sieht, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist. Ja. Und deswegen sollte man sich damit beschäftigen. Ja, voll.
Und gut, dass du auch soziale Medien angesprochen hast. Wir werden auch später nochmal darauf eingehen. Und wir können ja nochmal kurz zusammenfassen. Also wichtig ist vor allem die Unterscheidung auch zwischen der Privatsphäre auf der einen Seite, also dem privaten Umfeld und der Arbeitsumgebung. Und das ist auch ein Thema, dem wir uns später nochmal im Verlauf dieser Podcast-Folge dann widmen möchten. Und nun, wo ich gerade schon diesen Ausblick gegeben habe, würde ich einmal kurz einhaken wollen und was wollte ich eigentlich? Ah, genau, die Frage war ja gerade, warum erachtest du Privatsphäre und Mündigkeit im digitalen Raum als wichtig? Und diese Frage, die kommt natürlich nicht von irgendwo her, denn, wie wir schon gesagt haben, wollen wir in der heutigen Podcast-Folge den Kompetenzbereich Privatsphäre und Mündigkeit besprechen. Das ist der Kompetenzbereich 4 unseres 7-stufigen Curriculums. Und dieses Modul nähert sich dem Schutz der digitalen Arbeitsumgebung, indem es über verschiedene Themenkomplexe in diesem Bereich aufklärt. Und zwar gliedert sich das Modul 4 in 4 Kompetenzbereiche, es sind nicht immer 4, einige Module haben auch manchmal 6, zum Beispiel das Modul 2, das ist bisher unser längstes. Und diese 4 Kompetenzen sind Schützen der digitalen Arbeitsumgebung, Schützen von personenbezogenen Daten und der Privatsphäre, Schützen von Gesundheit und Wohlbefinden und in Kompetenz 4 geht es dann auch nochmal um Umweltschutz und Digitalisierung. Und der Plan dieses Podcasts, so wie wir das bisher gemacht haben, ist es normalerweise, dass wir die jeweiligen Kompetenzen als Aufhänger nutzen, um vertiefend über die einzelnen Aspekte zu sprechen. Heute möchten wir aber, weil wir schon gehört haben, die hat es besonders Kompetenz 2 angetan, Schützen von personenbezogenen Daten und der Privatsphäre, wollen wir den Fokus vor allem heute darauf legen und gehen die Kompetenzen jetzt nicht chronologisch durch, sondern starten direkt mit der 2.1. Und werden uns dann so ein bisschen durchhangeln und mal schauen, wie weit wir kommen und welche Kompetenzen uns auf dem Weg noch ins Auge springen und noch begegnen. Aber deswegen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genau die Info. Es geht heute diesmal nicht chronologisch von Kompetenz 1 bis Kompetenz 4 durch, sondern wir starten direkt mit Kompetenz 2.
Genau, und Kompetenz 4.2, nicht 2.1, genau. Ist manchmal verwirrend mit dem ganzen Unterpunkten.
Mit den ganzen Ziffern und mit den ganzen Zahlen, aber in der Regel unterteilen wir, zumindest wenn wir die Podcast-Folgen auf unserer Webseite veröffentlichen, das Ganze nochmal in einzelne Kapitel und da sind dann auch die Kapitel so nummeriert, dass man sie zu den einzelnen Kompetenzen dieses Moduls zuordnen kann.
Genau, wir haben uns überlegt, wie kompliziert machen wir das und wir sagten, richtig.
Sehr kompliziert.
Wahnsinn.
Okay, und jetzt, wo wir dann in das Modul einsteigen, würde ich auch irgendwann nochmal eine kleine Einleitung, Einführung geben. Daten, so meintest du es ja auch gerade, sind so ein bisschen die Währung des 21. Jahrhunderts. Und die zunehmende Digitalisierung unseres Lebens führt ja dann auch gleichzeitig zur Erfassung riesiger Datenmengen. In unserem Alltag hinterlassen wir dann durch unsere Online-Aktivitäten, das jetzt irgendwie auf Social Media sein oder Online-Shopping oder was auch immer, ständig Spuren im Netz, die dann personenbezogene Daten preisgeben können. Und dadurch entsteht dann einfach eine zunehmende Asymmetrie, von der du auch gesprochen hattest, zwischen den Verbrauchern, uns, die dann zunehmend transparent sind, und den Datenerfassungsunternehmen, sei es jetzt irgendwie Facebook, das klassische Beispiel, oder etc. Genau, und deren Praktiken bleiben dann dabei aber weitgehend im Verborgenen. Problematisch wird es dann, wenn private Unternehmen und Algorithmen aufgrund ihres Zugriffes und ihrer Verwendung von Daten dann eine erhebliche Kontrolle über den öffentlichen Diskurs und die Entscheidungsfindung haben. Auch das hattest du schon angesprochen. Ja, deswegen, in diesem Modul wird es dann eben um das Schützen von personenbezogenen Daten und der Privatsphäre sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene gehen. Steigen wir dann auch mal richtig ein mit dem Schützen von Daten im Allgemeinen.
Genau.
Tom, ich habe gehört, du hast eine Frage.
Ich habe nicht nur eine, ich habe sogar zwei Fragen.
Mensch, Mensch.
Ja, wie Jules gerade schon richtig gesagt hat, es geht um das Schützen von Daten. Und mich würde mal interessieren, wie können denn so ganz allgemein personenbezogene Daten insgesamt besser geschützt werden? Und welche Art von personenbezogenen Daten sollten dabei vor allem beachtet werden?
Erste Gegenfrage und wahrscheinlich auch eine Frage, die ich oft stellen oder eine Antwort, die ich oft geben werde, ist so, kommt drauf an. Wenn wir jetzt sagen so, okay, oder ich fange so an, jegliche Daten, die sich auf Personen beziehen, sind erstmal schützenswert, weil alles kann verwendet werden und alles trägt dazu bei, irgendwie so uns als Menschen irgendwie so sehr stark zu charakterisieren und so transparent zu machen. Dann ist die Frage so, wie viel kann ich tatsächlich dann darauf achten, Sachen nicht anzugeben. Also ich habe zum Beispiel, klassisches Beispiel, ich melde mich in einem neuen Online-Shop an und dann wird nach meinem Geburtsdatum gefragt und ich frage mich so, und das ist ein Pflichtfeld. Und die Frage ist dann, warum muss dieser Online-Shop jetzt mein Geburtsdatum wissen? Das hat eigentlich nichts damit zu tun, so, warum ist das wichtig? Und das halt gerade so bei Sachen wie Geburtsdaten und auch Telefonnummern zunehmend ist halt dieses, das sind Informationen, die werden an anderer Stelle wiederum als wichtige Faktoren, um auch mich als Mensch zu authentifizieren, irgendwie wiederum genutzt. Also ne, ich will jetzt so ein bisschen auf das Beispiel so Social Engineering hinaus, wenn halt eine Person irgendwie deine Telefonnummer und dein Geburtsdatum hat, fällt es ihr schon viel einfacher, irgendwie so zum Beispiel bei einer Bank anzurufen, dann hat sie deinen Namen, dein Geburtsdatum und sagt noch so, ah, das ist meine Telefonnummer und kann, also dieses, die Falle, in die man dann tappt, so wirklich so Informationen auszugeben, die an anderer Stelle dich identifizieren, ist so schon super groß. Und dann eben weiß ich eben auch, dass halt an vielen Stellen, wo man diese Dinge eingeben muss, also Online-Shops, sei es irgendwas online, wo man immer wirklich standardmäßig nach allem abgefragt wird, ist halt dieses so, sobald das halt mal irgendwie geleakt wird und irgendwo im Internet in so einem gigantischen, weiß nicht, 2 Gigabyte-Dump von irgendwelchen Personendaten, die mal aus so einer Datenbank gesaugt wurden, liegt, dann ist es halt da draußen und das wird verwendet werden. So. Super gruselig, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke. Genau, deswegen ist so mein erster Tipp wirklich halt nur zu gucken, ist das ein Pflichtfeld, zwingen Sie mich wirklich gerade diese Information einzugeben und halt wirklich alles, was nicht verpflichtend ist, einfach auch nicht anzugeben.
Und dann auszulassen.
Und dann einfach auszulassen.
Pflichtfelder sind ja auch häufig dann mit so einem Sternchen markiert oder anderweitig.
Genau.
Allerdings meistens so klein, dass es auch schnell übersehen werden kann. Also bei mir persönlich passiert es zum Beispiel häufig, dass ich einfach solche Pflichtfelder übersehe und dann werde ich ja aber auch meistens, wenn ich irgendwas abschließen muss oder dann auch weiterklicke, dran erinnert. Und dann blinkt meistens dieses Pflichtfeld rot auf. Aber das stimmt, in diese Falle kann man häufig tappen. Und solche Szenarien, wie zum Beispiel das mit der Bank, das sind ja Beispiele oder auch Dinge, an die man erstmal gar nicht im ersten Moment daran denkt. Also da gehört es, glaube ich, auch dazu, so eine gewisse Weitsicht zu haben. Ne? Die bringst du natürlich mit. Aber ich frage mich ja auch, weil wir ja vorhin auch gesagt haben, die Digitalisierung ist noch nicht bei allen angekommen. Wenn Menschen unwissend durchs Internet tappen und solche Dinge eben nicht mitdenken, dann können sie ganz schnell zu Betroffenen werden. Mhm. Ne, von solchen Datenfallen oder von Betrug.
Ja.
Und deswegen würde ich gerne mal mit der zweiten Frage fortfahren. Gibt es eine Strategie, die du empfehlen kannst? Also fernab von, achtet noch besser auf so Anmeldeformulare, welche Daten ich da konkret eingebe. Hast du noch weitere Tipps?
Ja und nein. Die meisten Tipps hängen natürlich, also man wird dann schnell sehr technisch, aber halt so, ich glaube, immer noch der größte oder die größte Einfallstür für Leute, die eben sehr oder halt noch nicht diese Skillset haben, ist halt die klassische Phishing-E-Mail, also dass eine E-Mail kommt und die gibt sich aus für die eigene Bank oder für der Administrator von dem eigenen E-Mail-Postfach oder irgendwie sowas. Und man wird dann oft aufgefordert, also irgendwas ganz Schnelles passiert, also irgendwie der Account wird gelöscht oder die Kreditkarte wird gesperrt. Mhm. Es sei denn, man klickt jetzt sofort auf diesen Link. Und ja, viele dieser E-Mails sind auch sehr gut gemacht. Ich war letztens, habe ich eine Phishing-E-Mail von Booking.com bekommen. Und die hatten tatsächlich auch ein Hotel, was ich gebucht hatte, auch in der E-Mail. Also irgendwo kamen sie tatsächlich da an Informationen von einer Buchung. Und ich dachte mir so, das ist total krass, wie gut das ist. Und ich konnte dann aber halt auch sehen, so, wo kommt diese E-Mail her und was ist der Link? Und dann konnte ich das auch, also man kann dazu sagen, wenn man eine Phishing-E-Mail erkannt hat und die gibt sich aus für die Bank oder für eine andere Plattform. Die meisten Fälle haben tatsächlich halt Reporting-Tools, also dass man da hingehen kann und sagen kann, ich habe diese Phishing-E-Mail bekommen, einfach damit auch die Plattform und die Bank oder wer auch immer das danach geahmt wurde, eben auch weiß, da geht gerade diese E-Mail um und es muss vielleicht auch gerade nochmal eine tatsächliche Info-E-Mail rausgeschickt werden. Aber genau, prinzipiell ist in Sachen E-Mail ist so, nichts von irgendeiner Plattform oder von irgendeiner Bank ist so dringend, dass man auf diesen E-Mail-Link klicken muss. Wenn man Zweifel hat, eben nicht auf diese E-Mail klicken, sondern sich ganz normal im Interface oder in der App anmelden, um eben danach zu gucken, was passiert da. Und wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Aber halt E-Mails sind gerade immer noch so ich glaube, Nummer eins, ich habe keine Statistik, aber ich glaube, so gefühlt der Nummer eins Einfallweg für unbedachte und unbedarfte Internetnutzerinnen.
Ja, kurze Zwischenfrage an der Stelle, weil mich das jetzt einfach persönlich interessiert. Wie hast du das mit der Booking.com E-Mail, also mit der Phishing-E-Mail dann herausgefunden? Hast du dann, also ja, wie bist du überhaupt, wie sagt man das, so skeptisch geworden? Ja.
Genau, also es ging tatsächlich darum, dass diese Buchung und die Reservierung für diese Buchung wäre in der darauffolgenden Woche gewesen, also tatsächlich zeitlich relativ nah. Und die E-Mail sagte, dass es gab ein Problem mit der Bezahlung. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht sofort reagiere, dann wird diese Reservierung aufgehoben. Mhm. Und das ist genau schon dieses so, du musst jetzt sofort was machen, sonst passiert irgendwas, wo ich dann so war so, komisch, weil normalerweise, also tatsächlich wusste ich auch, weil ich tatsächlich schon mal vergessen hatte, was zu bezahlen, dass bei Booking dann kommt dazu so, ihre Zahlung steht noch aus, sie haben noch 10 Tage oder sowas. Also mit so, es wird sehr weit im Voraus gedacht mit so, da passiert demnächst irgendwas, bereite dich darauf vor. Und diese E-Mail war halt schon so sehr so, klicke jetzt. Und ich konnte, dann habe ich den E-Mail-Header angeguckt, was dann halt schon wieder sehr, sehr technisch ist. Und dann habe ich halt gesehen, dass das gar nicht über Booking jemals ging. Und dann,
okay.
Genau. Aber halt schon diese Dringlichkeitsding ist wirklich, das ist so, da geht bei mir zuallererst die Alarmglocke hoch.
Und so. Solche Phishing-Mails sind ja gerade deshalb auch so gemein, weil sie einen immensen Druck erzeugen. Und du dann so unter Stress gerätst, dass du häufig unüberlegte Sachen tust und dann meistens auf Links klickst und das reicht ja schon aus, da ist es meistens schon zu spät.
Ja, das finde ich ist ja auch das Krasse bei so, was du davor angesprochen hattest mit dem Social Engineering, also das Engineering. Man hört ja häufig, dass vor allen Dingen eben ältere Personen darauf reinfallen, weil dann eben auch mit sowas so, ja, dein Kind, dein Enkel, irgendwas. Und da macht man sich dann natürlich auch erstmal Sorgen und dann muss man irgendwie schnell handeln. Genau, das sind auf jeden Fall auch so, so Fallen, die mir eingefallen sind. Woran ich auch noch denken musste bei deiner Erzählung ist, es gibt irgendwie so ein Video, was mal viral gegangen ist. Ich glaube, das war vom CCC, von der Konferenz, ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher, wo es eben auch um so Social Engineering / Social Hacking ging. Und ein Interviewer da war und dann er meinte so, ja, könntest du jetzt mich ganz schnell hacken und meinen Telefonvertrag ändern? Und dann meinte sie so, ja klar, also ich brauche dafür nur deinen Namen, den kann ich schnell herausfinden. Und sie hat es in 4 Minuten geschafft, indem sie über YouTube einmal so einfach nur Babyschreien-Geräusch angemacht hat. Wow. Und dann lief das im Hintergrund und dann hatte sie dort, hatte sie eben so die gestresste Freundin, die alleine mit dem Baby zu Hause ist, gegeben und hat es tatsächlich geschafft, den Paar, die hatten so ein Paar Mail, also Handyvertrag, den zu ändern innerhalb von 4 Minuten.
Ja, ja. Wir merken und lernen, man kann nicht nur Maschinen hacken, sondern ganz offensichtlich auch Menschen.
Ja, das ist sogar viel leichter.
Tatsächlich, ja.
Aber wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen von den E-Mails wegbewegen, Thema Social Media und andere Online-Plattformen, wir haben es ja auch häufig schon erlebt, weil es dann eben in den Nachrichten steht, dass auch wenn ich eigentlich vorab ganz genau angeben kann, welche Daten jetzt verwendet werden und welche nicht, dass meistens auch gerade soziale Netzwerke riesige Datenfresser sind und auch ganz heimlich, ohne meine Einwilligung, manchmal Daten von mir abgreifen, obwohl ich ihnen im Vorhinein gar nicht die Berechtigung dazu gegeben habe. Und meine Frage wäre einerseits, wie stehst du dazu? Wir haben jetzt vorhin schon von dir gehört, du bist relativ wenig auf Social Media unterwegs oder also sehr bewusst zumindest und weißt, wie du dich dadurch den digitalen Raum bewegst, ohne möglichst große Datenspuren zu hinterlassen. Und was würdest du Menschen empfehlen, die generell auf Social Media unterwegs sind? Wie können die sich bestenfalls schützen?
Genau, wie du schon dazu gesagt hast, ich persönlich halte allgemein sehr wenig von sozialen Medien, wie sie heute sich präsentieren, einfach weil ich das ganze System dahinter ja verwerflich finde, muss ich sagen. Weil gerade dieser Vorwand des, des Sozialen mit dem, was, also das ist so die Spitze des Eisbergs mit dem, was dahinter kommt, finde ich ein bisschen, nicht nur ein bisschen, finde ich gräulich. Für die Leute, die das aber halt benutzen wollen oder halt auch aus irgendwelchen Gründen benutzen müssen, muss ich tatsächlich sagen, es lohnt sich, in die Privatsphäre-Einstellungen zu gucken. Mhm. Seit wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung seit 2018, wenn mich nicht alles täuscht, und das hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Ich nehme jetzt als Beispiel mal Google, was ja, also Google als Firma oder Alphabet fast schon, die ja hinter so vielen stehen, also allein so YouTube und Google Maps, was ja wirklich so alle benutzen ständig. Ja. Man kann nachgucken in den Privatsphäre-Einstellungen von Google und einfach mal gucken. Also sie ändern das relativ häufig, so wie das Interface aussieht und wie genau die einzelnen Einstellungspunkte heißen. Aber es ist alles da, wo man dann mal gucken kann, so okay, wenn man halt auch ein Android-Telefon hat, was auch mit einer Google-Adresse verknüpft ist, du siehst auf einer Karte, wo du dich mit deinem Telefon wo du warst, also wirklich so als Zeitstrahl mit Karte.
Das hatte ich auch mal gesehen in einem YouTube-Video.
Genau.
Und du kannst deinen gesamten Weg nachverfolgen,
alles.
Wo du langgelaufen bist, Telefon wo du einkaufen warst, ja.
Genau, und das dann halt auch verknüpft mit deiner YouTube-History und dann kriegt man so langsam so das Gefühl dafür, für so, okay, speziell, wenn man sehr viele Google-Dienste nutzt, die wissen eigentlich sehr viel. Aber man hat halt auch tatsächlich die Möglichkeit, die Sachen auszuschalten. Also man kann halt auch sagen, Stop Tracking, lösche meine YouTube-History oder auch, wenn man das ein bisschen haben will, so behalte nur die letzten 3 Monate und vergiss danach alles. Jetzt neu ist auch, dass man halt sagen kann, okay, welche Dienste sollen überhaupt miteinander verknüpft werden. Man kann quasi, also man muss das Opt-out machen, aber es lohnt sich halt auch wirklich, da mal reinzugucken und zu sagen, nein, 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 nein. Und das halt wirklich schon mal so zu, halt wirklich einmal sich zu erstens vor Augen zu führen, was tatsächlich da gesammelt wird und was wahrscheinlich das, was uns präsentiert wird, da ist wahrscheinlich auch nicht alles, aber schon sehr viel, finde ich. Und dann halt auch zu sagen, so, also genau, das alles mal rauszulöschen und auch, was wir ja auch durch die DSGVO können, ist halt mal so sagen, ich lade mir meinen ganzen Tag, also mein ganzes Zeug mal runter, auch wenn ich jetzt vielleicht als normalo UserIn vielleicht nichts damit anfangen weiß, einfach mal zu sehen, so, was ist denn das? Sind das so 20 MB oder sind das so 4 GB an Daten, die halt da mal rauskommen?
Ja.
Und das Gleiche würde ich auch empfehlen für alles, was mit Facebook zu tun hat, WhatsApp und Instagram. Es gibt diese Einstellungen, man muss sie halt gegebenenfalls ein bisschen suchen. Aber genau das Gleiche mit halt auch zu gucken, was ist denn schon da. Was sich vor allem lohnt bei WhatsApp, ist halt zu sagen, dass man, wenn man Backups machen will zum Beispiel, dass die Ende-zu-Ende verschlüsselt sind, was auch ein relativ neues Feature ist, was man einopten kann. Also es gibt immer so ab und zu mal so neue Sachen. Da lohnt es sich halt einfach mal reinzugucken und zu gucken, ah, was ist das eigentlich? Kann ich das ein- und ausstellen?
Ich würde einmal ganz kurz nachfragen, kannst du noch mal kurz erklären, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eigentlich bedeutet?
Sehr gut, Schuss, wir sind hier telepathisch miteinander verknüpft. Ja. Ich habe mir nämlich genau die Frage auch gerade einmal aufgeschrieben.
Wahnsinn, wir sind eins.
Wir sind eins, okay. Sehr gerne. Es ist auch super wichtig, das zu konzeptuell zu verstehen, weil ich komme wieder zurück auf die Regierungen, die ja das gerne da mal reingucken würden, was wir so kommunizieren.
Australien.
Oder auch We're verschiedene, looking at you. Oder auch verschiedene europäische Regierungen. Genau. Also wenn wir von Verschlüsselungen reden, hat man ja meistens, oder in Verschlüsselung in der Kommunikation, sollte ich sagen, verschlüssel ich die Nachricht, die ich an dich schicken möchte zum Beispiel. Und das Verständnis an sich wäre, dass ich weiß, was in der Nachricht steht, weil ich habe sie verschlüsselt, und du weißt, was in der Nachricht steht, weil ich möchte nur, dass du das lesen kannst. Und es gibt aber technisch verschiedene Möglichkeiten, wie ich das bauen kann oder dass es halt so funktioniert. Und die Idee von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist eigentlich die, wie wir sie uns vorstellen. Also ich bin das eine Ende und du bist das andere Ende, und in der Mitte kann niemand jemals irgendwie dazwischen gucken und sagen, was ist denn da in dieser verschlüsselten Nachricht drin?
Kann man sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, oder war das erste, woran ich gerade denken musste, an so ein Strippentelefon, was man sich selber bauen kann, ne? Also gibt es ja auch noch zwei
mit den Dosen an dem,
mit den Dosen, genau.
Genau. Und das ist oft, wenn man irgendwie Verschlüsselung liest, ist das so, ah, das ist verschlüsselt, also da kann niemand was rein, also niemand reingucken. Aber das technisch gibt es eben auch andere Arten von Verschlüsselung, die das eben erlauben, weil zum Beispiel ganz klassisch, wenn wir E-Mails verschicken, gibt es manche E-Mail-Provider, die damit werben, bis so, das ist verschlüsselt, und was sie aber meinen, ist, dass der Transport zu deren E-Mail-Server, also wenn ich in meinem E-Mail-Client eine E-Mail schreibe, ist der Weg zu deren Server verschlüsselt und dann von dem Server zum End-E-Mail-Lesenden verschlüsselt. Aber die E-Mail selbst auf dem Server ist nicht verschlüsselt. Das heißt, der E-Mail-Provider kann sie trotzdem lesen.
Und dann darauf zugreifen.
Ja. Und das ist so diese kleinen Knick, und wo man ganz genau hingucken muss, wie heißen die Dinge. Und bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist das, was eigentlich die Idee ist, mit so nur die beiden Enden, die ich vorgesehen habe, können das lesen und zwischendrin niemand. Und das ist genau das, was jetzt in Sachen Chat-Kontrolle wieder aufgekommen ist mit dem aber könnte man nicht so eine Hintertür in Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bauen, damit man vielleicht doch mal nachgucken kann, was da geht? Und zu Recht sollte das nicht passieren.
Ich glaube, ich habe jetzt so eine kleine Nerd-Frage.
Gerne.
hast du schon mal vom Zero-Knowledge-Proof gehört?
Ja, aber ich mag es nicht erklären.
Gut, übergehen wir das einfach, würde ich sagen.
Okay, aber
ich kann Perfect Forward Secrecy erklären, damit bin ich inzwischen ganz gut, aber
P2P oder,
Perfect Forward Secrecy, das ist auch so ein Verschlüsselungsding, aber
Okay.
Es führt vielleicht auch zu weit, aber es
okay, das sparen wir uns dann für danach auf. Ja, voll. Also erstmal krass. Also wie viele, was du jetzt auch meintest, Gmail, ich muss mich auch outen als eine Person, die Gmail-Adressen hat, Adressen,
ja,
leider,
ich fürchte,
im Plural.
Ich muss mich auch outen. Ja,
aber ich habe immerhin seit ich ein Teenager bin, alle meine, diese Opt-out-Sachen auf Google immerhin ausgestellt. Also Gmail und Maps wissen halt nicht, wo ich bin, aber also Gmail weiß trotzdem, was ich schreibe. Genau, und wenn ich jetzt daran denke, dann muss ich wieder an die Asymmetrie denken, von der zur Transparenz und Transparenz zwischen Verbrauchern und Datenunternehmen. Und wollte mal so allgemein fragen, was du denkst, was sind denn so Auswirkungen von Datenerhebungen?
Gute Frage. Ich habe in dem, was ich jetzt sage, lehne ich mich ganz stark an Inhalte von The Age of Surveillance Capitalism von Shoshana Zuboff an.
Das liegt sogar da drüben.
Steht in unserem Buchregal.
Ja, es steht in unserem Buch, sehr gut. Es ist sehr dick und sehr schwer zu lesen, aber es lohnt sich. Man wird aber danach so ein bisschen unglücklich, glaube ich. Also ich wurde ein bisschen unglücklich. Genau, und sie beschreibt auch gerade dieses mit dieser Asymmetrie, die wir mehr und mehr feststellen in der digitalen Welt. Nämlich, dass die oder dass das System wie der Überwachungskapitalismus arbeitet, nach ihrer Definition ist eben, was ich schon angesprochen habe, mit diese sehr einfach zu benutzenden Tools, die kostenlos sind, in Anführungszeichen. Also viele Leute benutzen sie und dabei die Firmen, die dahinter stehen, bekommen eigentlich mehr darüber raus, weil sie das ganze Verhalten, was Nutzerinnen zeigen, während sie diese Sachen benutzen, ist eigentlich viel, viel wertvoller als das eigentliche Produkt, was da ist. Und im nächsten Schritt wird eben diese gesamte oder dieses Volumen an Daten und eben die sich daraus kristallisierenden Bewegungsmuster wiederum dazu genutzt, Bevölkerung zu manipulieren. Also es geht halt, ich sag mal, es ging los mit einfachen Dingen wie so ganz kapitalistisch mit so Marketing, also mit so, ich kenne genau diese Benutzergruppe und Firma XY will jetzt eine neue Trinkflasche mit Geschmack rausgeben, whatever. Und sie wussten halt genau, okay, diese Zielgruppe wird das einfach kaufen, wenn man ihnen diese Werbung präsentiert. Und so war das dieses Prinzip zwischen die Firmen, die Daten sammeln und die einfach weiterverkaufen an die Firmen, die halt Produkte zu vermarkten haben. Und eigentlich machen nur die miteinander Geschäfte, weil die kaufen halt untereinander und wir sind eigentlich mehr so sowohl die unserer Daten beraubt werden und dann halt auch die Produkte präsentiert bekommen, weil wir das System nicht, also wir sind so, wir werden sowohl ausgebeutet und dann auch noch, wir zahlen dann nochmal doppelt dafür, weil wir die Sachen noch in Geld ausgeben. Inzwischen hat sich das aber natürlich auf eine Dimension erweitert, weil das auch weiterhin für politische Dinge genutzt wird, also eben nicht zu sagen, nicht nur unser Kaufentscheiden oder Kaufentscheidungen zu beeinflussen, sondern halt auch politisch sehr viele Dinge, eben genau mit so, wir haben es jetzt durch die Pandemie sehr stark gesehen, mit so welche aus dem rechten Spektrum und aus verschiedenen anderen Strömungen Leute sich zusammengefunden haben, weil sie auf dieselben Arten von Manipulation hereingefallen sind und an dieselben Arten von Dingen glauben. Und das aber auch Teil dieses, anstatt dass halt Leute jetzt diese Daten und Informationen gekauft haben, um Produkte zu platzieren, kaufen sie diese Daten und Informationen, um Macht auszuüben und eben politisch zu informieren. Jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen, worauf ich jetzt hinaus wollte, nämlich
die Auswirkungen von Datenerhebungen.
Die Auswirkungen von Datenerhebungen.
Ich glaube, da warst du jetzt schon ganz viel auch dabei.
Ja, genau. Also diese Erhebung von Daten ist die Grundlage von diesem ganzen Apparat, dieser ganzen Struktur dahinter. Und das Problem ist, dass oder zunehmend, was auch so eine weitere Asymmetrie ist, dass auch das Wissen, wie das technisch überhaupt funktioniert, weil also die Auswertung dieser Daten ist halt jetzt auch so diese, wo eben auch so künstliche Intelligenz und sehr viele Algorithmen dahinter stecken, dass auch dieses Wissen, wie baut man diese Maschinen, wie baut man diese Logik, sich auch weiterhin konzentriert in diesen Firmen und auch gar nicht verfügbar ist an Universitäten, um die nächste Generation quasi zu lernen oder eben auf staatlichen oder auf Institutionen, also so, es gibt einfach nicht mehr diese Leute frei verfügbar, die diesen Wissensbalance dazu ausgeben können, weil die arbeiten halt alle bei Google und bei Facebook und Microsoft und halt nicht mehr im Freien oder halt ist es, genau, auch so eine Imbalance und Asymmetrie des menschlichen Wissens.
Ja, mega spannend und ich bin jetzt auch ein bisschen traurig. Aber ja, du hast jetzt auch ein bisschen so meine zweite Frage vorweggegriffen, aber überhaupt nicht schlimm. Eigentlich passt das gerade perfekt auch ein bisschen mit dem letzten Satz, den du gesagt hast. Wie oder was können denn Regierungen machen oder Gesellschaften, um quasi den Spieß wieder umzudrehen?
Ui.
Auch wieder eine ganz,
ganz, ganz einfache Frage. Ja, ich habe mir schon was vorbereitet, so zwei Stichpunkte. Genau, es ist halt total schwierig, weil auf der einen Seite, politisch ist halt interessant, weil halt die Regierungen, ne, es gibt ja, oh, das ist jetzt, oh, es gibt zwei Arten von Regierungen, die guten und die schlechten. Nee, dass halt eben auch Regierungen teilweise daran interessiert sind, wie andere Firmen auch diese Informationen zu nutzen. Und dann man halt auch aufpassen muss. Ne? Man sieht halt genau, dass halt, wenn eine Regierung sieht, okay, man kann das, also wir benutzen das für ihre eigenen Zwecke, ihren eigenen Machterhalt, dass dann manche Regierungen auch nicht daran interessiert sind, da einzugreifen. Und da muss man halt als Zivilgesellschaft früh erkennen, dass es da problematische Strukturen gibt und sich ganz klassisch organisieren und halt versuchen, in diese politischen Prozesse so einzugreifen, wie es eben möglich ist. Mhm. Auf der anderen Seite halt Regierungen, die halt sehen, dass das problematisch ist, weil es halt grundlegende demokratische Strukturen angreift, eben halt zu sagen, okay, und das sehen wir so ein bisschen gerade auf EU-Ebene, dass man eben sagt, wir müssen halt irgendwie mal schauen, dass wir zumindest grob verstehen, was sind die Algorithmen, die da passieren. Wir müssen wissen, wie werden die AI-Models trainiert, ne, auf Grundlage von welchen Daten, was war so die Logik, um halt überhaupt grob in irgendeiner Weise, weil zurzeit tappen wir wirklich absolut im Dunkeln, zu verstehen, was geht da rein und für was wird es konkret verwendet. Und das eben dann zu sagen, okay, in Gesetzen und in Richtlinien zu sagen, okay, wir müssen halt irgendwie irgendwo anfangen, da mal reinzustochern und schauen, was wir da finden. Es ist so ein bisschen ähnlich mit, also ich habe sehr positiv von der DSGVO geredet. Tatsächlich war sie, als sie dann in Kraft getreten ist, eine wesentlich schwächer schon, als sie ursprünglich eben angekündigt war. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch mit dem Digital Services Act und was damit alles rauskommt. Also es war so, die ersten Ideen waren so sehr revolutionär und sehr krass. Und was jetzt dann kommt, ist eine abgeschwächte Version davon, genau. Aber trotzdem wird das schon auch wieder viel, es, jeder Schritt, der getan wird, ist prinzipiell erstmal ein guter in diese Richtung.
Ja.
Und da muss man eben weiter gucken, was kommt dann und dann weitersetzen. Aber es ist so ein bisschen, es fühlt sich auch für mich immer an wie so Kampf gegen Windmühlen so ein bisschen.
Ich habe da auch gerade ein Beispiel, weil, also du kannst gleich fortfahren, Joost, Entschuldigung, ich muss das nur einmal ganz kurz teilen. Threads ist, glaube ich, weil wir gerade über DSGVO gesprochen haben oder auch immer noch den relativ hohen, die relativ hohe Norm auch die, der EU in Sachen Datenschutz.
Magst du einmal kurz erzählen, was Threads
ist? Genau, Threads ist ja der, ich wollte gerade sagen, der Nachfolger, aber das stimmt ja so gesehen gar nicht, die neue App von Meta, also ehemals Facebook von Mark Zuckerberg und so ein Ableger von Twitter. Twitter wurde ja kürzlich von Elon Musk übernommen und heißt jetzt X. Allein das würde jetzt wahrscheinlich nochmal eine neue Debatte aufmachen, aber genau, Twitter ist nicht mehr Twitter, sondern jetzt X, ein komplett neues Branding und darauf aufbauend gab es auch, also generell auch schon im Vorhinein eine relativ große Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Konkurrenten Zuckerberg und Elon Musk.
Und sogar bis zum Fistfight.
Sogar bis zum Fistfight, auf den wir alle bis heute noch ganz gespannt warten. Und Threads ist so ein bisschen die Twitter-Alternative. Also in dem Moment, in dem Twitter zerbrochen ist, gab es ja ganz viele andere auch, schon längere, also ähnliche Apps und Netzwerke, die dann aber auf den Zug aufgesprungen sind, wie zum Beispiel auch, jetzt fehlt mir das Wort. Wie heißt die andere?
Mastodon.
Mastodon, danke. Ich bin gerade nicht auf Mastodon gekommen. Haben wir zum Beispiel auch einen Server. Mastodon ist zum Beispiel hier einmal erwähnenswert und dann haben wir eben jetzt auch neuerdings Threads. Und Threads gab es schon relativ lange in der USA, aber es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis jetzt hierzulande, also innerhalb der EU, die App freigegeben wurde, aufgrund auch von Datenschutzbedenken. Und jetzt ist sie im App Store für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der EU downloadbar und man kann sie benutzen, aber es hat ein Stückchen gedauert, bis sich da was getan hat und bis es überhaupt möglich war, diese App zu installieren.
Ja, ich musste auch gerade noch an ein anderes Beispiel denken. Ich hatte mal einen längeren Artikel, ich glaube, es war von der Zeit gelesen. Genau, das ging um Alibaba, dieses Online-Shopping-Unternehmen, was so ein bisschen vielleicht an Amazon erinnert, auch dieser Giga-Konzern. Und Alibaba als chinesisches Unternehmen, das, glaube ich, den Sitz in Shenzhen hat. Ich bin mir ziemlich, also relativ sicher. Ich hoffe, ich habe es korrekt ausgesprochen. Und die auch sich weiter ausbreiten wollten in der EU. Und das aber aufgrund der DSGVO sehr unattraktiv wurde und jetzt so ein bisschen, und vor allen Dingen auch in Deutschland, für die sehr unattraktiv geworden ist oder sehr schwierig und deswegen jetzt so ein bisschen davon absehen und uns so ein bisschen als so, ja, dass wir noch so in der Datensteinzeit stecken. Aber um ehrlich zu sein, finde ich das jetzt gar nicht mal so negativ, dass
ich wollte gerade fragen, wie finden wir das? Eigentlich ist das doch was Gutes. Ja, also wir merken schon, es hat seine Vorteile, auch in der EU zu leben, weil da schon, hat man den Eindruck, mehr gemacht wird und auch mehr getan wird in Sachen Datenschutz als in anderen Ländern zum Beispiel.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Okay. Wow, ich glaube, wir würden dann vielleicht so ein bisschen wieder von dem Thema ein bisschen wegkommen. Aber ich finde es auch ganz spannend nochmal, wie wir auch gerade wie wichtig Privatsphäre ist, aber auch den Teil Mündigkeit, finde ich, kam gerade jetzt nochmal deutlich raus. Und ich hatte so den Gedanken von, oder in mir war auf einmal so eine kurze aktivistische Welle von, wir müssen uns unsere digitale Mündigkeit zurückholen. Bin jetzt auf jeden Fall sehr motiviert.
Habe ich meine Arbeit getan.